Christoph hat mich im Nachhinein zum Co-Regisseur erhoben oder geadelt. Ich war zuständig für den ganzen Multimedia-Teil, also das, was damals in den Kinderschuhen steckte, die Internet-Inszenierung und das, was quasi massenmedial sich ausgestreut hat.
Können Sie das vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie genau das mit diesem Multimedia drumherum aussah?
Naja, ich war damals Chefredakteur bei einem der ersten Internetfernsehsender Europas und hatte Christoph auf dem Weg kennengelernt und er hatte die Aktion mit den Festwochen, die ursprünglich ganz anders und viel großspuriger geplant war als irgendwie neue Reichskristallfestspiele in der Wiener Oper, die aber also als quasi als Vermählung der Weltkonzerne mit dem neuen Faschismus, was wahrscheinlich auch zukunftsweisend geworden wäre, aber viel zu großspurig mit viel zu viel Widerstand, damals mit Michel Piccoli als neuen Hitler und weiß der Teufel was. Und Christoph bekam das dann irgendwie abgeschossen und wollte aber mit diesem Regierungswechsel in Österreich etwas machen und diesen, sag ich mal, verschämten Rassenhass, der da irgendwie von offizieller Politik aufgekocht wurde, aber noch halt sehr versteckt gespielt war, weil natürlich alle staatstragend und lieb und fürsorglich wirken wollten. Und es ging darum, durch dieses Spiel mit dem damals frischen Big Brother das zu demaskieren, was die reale Politik plötzlich wurde in Österreich oder in Europa damals. Nachdem das heute viel normalisiert ist, kann man sich das wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Aber damals traf es eben einen bestimmten Punkt auf den Kopf. Und ich wurde einfach von Christoph angerufen, um über diesen Internetsender die Auflösung mit Fake-Webseite und erfundenen Big Brother-Amuren und Beziehungskisten zwischen den Asylsuchenden und so weiter halt zusätzlich zu schreiben und zu inszenieren. Und habe das Ganze eigentlich eben auch mit Kameras mitbegleitet, weil ja täglich Zusammenfassungsfilme übers Internet rausgeblasen wurden, um diese Entscheidungshilfen der Abschiebung, die natürlich inszeniert war von uns, aufzulösen. Und auf dem Weg entstand eben daraus auch der Kinofilm, nachdem die Aktion so eingeschlagen hatte oder einen Nerv getroffen hat.
Jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Ich habe nämlich unterschiedliche Versionen dazu im Internet gelesen. Konnte man auf der Internetseite auswählen, wer abgeschoben werden sollte?
Genau.
Man konnte genau das auswählen.
Also es waren echte Asylsuchende, die wir über Streetworker kontaktiert hatten und deren Schicksal wir quasi zeigen wollten, aber als Inszenierung. Also die Leute sollten spüren, dass es echte Menschen sind und dass halt es um eine echte Sache geht, aber es wurde natürlich auch, um die Leute zu schützen, wurden die ganzen Biografien erfunden und auch die Nationalitäten vertauscht und also ein wilder Reigen ausgelöst, weil es ja um das Materialisieren von Projektionsflächen ging, also wie es auch immer bei Ausländerhass um Projektionsflächen geht. Also das hat sich ja ganz wunderbar entzündet und demaskiert.
Können Sie zusammenfassen, welche Reaktionen von Zuschauerinnen und Zuschauern, aber auch von Prominenten der Container nach sich gezogen hat und die auch in Ihrem Film dokumentiert werden?
Puh, die sind unterschiedlich. Also genauso wie die Leute explodiert sind vor Ort. Es war eine extrem angespannte Situation damals in Österreich, weil durch diesen massiven Rechtsruck in der Regierung ja auch Sanktionen eingesetzt hatten und eine extrem Paranoia im Land war und ein Rechtfertigungsdruck. Und da war natürlich dieser Container die ultimative Provokation als Ausländer-Raus-Abschiebungscontainer oder als Vorstellungsgabe, wie kann ein Konzentrationslager im Jahr 2000 ausschauen, der diese menschenfeindliche Politik materialisiert. Und das war an den ersten ein, zwei Tagen noch abwartend, wie das so oft ist in Österreich, dass man sich erstmal anschaut und das lieber totschweigt und dann ist es halt explodiert in alle Richtungen, also links wie rechts wie Mitte, da kamen dann alle angetanzt. Es hatte dann wirklich so Tag und Nacht tumultähnliche Zustände, wo die Leute dann teilweise aneinander gekracht sind, gekämpft haben, hauptsächlich geschrien und irgendwann kommuniziert, was das Schöne war. Also, dass dann irgendwie alle politischen Lager plötzlich im Schreien sich nicht mehr politisch orientieren haben können und irgendwann begonnen haben, über die eigentliche Sache zu diskutieren. Also es war ein sehr kathartischer gesellschaftlicher Exorzismus, also wie man im Film auch schön nachvollziehen kann. Aber es wurde sehr laut und ist halt durch die Konserve auch sehr lustig und aufklärungsreich, es zu beobachten, wie so eine soziale Dynamik entsteht. ich nenne es ja auch immer, ich habe dem Film immer einen Spitznamen gegeben, Democracy the Hard Way, also Demokratie im Hardcore-Verfahren, wo man dann auf die grundlegenden Mechanismen von Demokratie wieder zurückfindet im Schreien und sich selber lächerlich machen.
Welchen Reaktionen sahen denn speziell Sie sich damals ausgesetzt, sich nicht nur an der Aktion zu beteiligen und dahinter zu stehen und Co-Regisseur zu sein in dem Sinne, sondern das alles auch noch mit der Kamera zu dokumentieren?
Das war, da waren die Leute einfach überfordert. Also die Aggression war eigentlich eher als Bestandteil der Aktion, weniger wegen den Kameras. Also da habe ich schon irgendwie ein, zwei in die Fresse gekriegt zwischendurch. Und es gab natürlich massive generelle Anfeindungen. Aber während dieser Woche war es eigentlich war es kräftezehrend, aber eigentlich ein orgiastischer Zustand, weil man gespürt hat, dass man politisch etwas bewegt und etwas manifest macht, woran irgendwie viel Demonstrationskultur über Monate gescheitert war, um eine Weltbevölkerung aufmerksam zu machen und wirklich auch die zu provozieren, die es nötig haben, provoziert zu werden und nicht nur quasi den eigenen politischen Zustimmern was zu kommunizieren. Der Druck kam erst nachher, also wo dann quasi angegriffenen Lager irgendwie einerseits Bondi von den Festwochen gesagt haben, wenn er noch sowas aufführt, kann er irgendwie seinen Hut nehmen, bis hin, dass irgendwie der Chef der Filmförderung quasi abgesetzt werden sollte, weil er meinen Film gefördert hat und ich ja auch 2 Jahre keine Arbeit gekriegt habe in Österreich. Das sind dann die versteckten politischen Druckmechanismen, die dann zum Atmen kommen, also und die es auch riskant machen, sowas durchzuziehen. Aber umso schöner zu sehen, wie so eine Aktion dann irgendwie 15, 20 Jahre später noch lebt und atmet und Leute inspiriert.
Waren Sie da vorher darauf eingestellt, dass es so weit kommen wird?
Dass es hochkochen wird, ja, weil ich einfach, also Christoph war da extrem unsicher, wir haben ja viel im Vorfeld geredet, also wo er mich auch oft gefragt hat als Österreicher, wie ich glaube, wie die Reaktion sein wird, ob das irgendwie einfach eine possierliche kleine Aktion ist, die man dann irgendwie abhakt und sagt, ja, hat sich der Deutsche wieder mal aufgeführt. Und ich habe aber gespürt, dass dieses Bedürfnis da war. Es hat auch mein Bedürfnis erfüllt, wie Christoph mit der Idee kam, weil ja bei mir auch eine Ohnmacht war, was kann man noch tun, um gegen diesen Lauf der Politik anzukommen. Das war das Schöne an dieser Explosion. Also und das, wo mittlerweile im Weltverlauf, also mit dem generellen Konservatismus und Nationalismus, der jetzt nicht nur in Europa explodiert, sondern auch international wächst, so etwas braucht es auch, um Leute wieder einen Hunger zu geben und einen Instinkt zur Rebellion, um wieder zu sowas wie einer gesellschaftlichen Grundlage zu finden. Aktuell ist das ja eher beschränkt gegeben.
Auf diese Internationalität, die Sie angesprochen haben, würde ich ganz gerne noch mal kurz Bezug nehmen. Christoph Schlingensief selbst hat im Rahmen der Aktion behauptet, dass in Deutschland ein Schild wie Ausländer raus innerhalb einer Stunde weg gewesen wäre. Was glauben Sie denn, wäre der Container in anderen Ländern als Österreich anders angekommen?
Es wären am anderen Eck in Wien auch anders angekommen. Die Stadtregierung wollte ja auch, dass man es eigentlich ursprünglich im Arbeiterviertel macht, wo, sag ich mal, die Naziskins, die dort eher zu Hause sind, das innerhalb von einer Stunde auch abgerissen hätten. Ich habe das ja auch gerade in Connewitz erlebt vor ein paar Jahren, wie ich dort mit einem anderen Film von mir aufgetreten bin, also was da auch brodelt in der Bevölkerung. Also ja, nicht nur Gewaltbereitschaft, es ist auch konservativer geworden. Also es ist jetzt irgendwie, ich habe vor 4 Jahren den Film in einer Gala im Museum of Modern Art in New York gezeigt. Und da war, sag ich mal, die ganze linke intellektuellen Elite und die hat auch gesagt, in Amerika wird das innerhalb von 24 Stunden verboten und zugeklappt sein. Wurscht, welche große Kulturinitiative und welcher politische Mehrzweck dahinter steckt. Also es sind die Möglichkeiten, sich zu spielen, wesentlich eingeschränkter worden und stattdessen auch die Gewaltbereitschaft wesentlich höher. Und ich bin dankbar für jeden, der es schafft, irgendwie das Maul aufzumachen und irgendwie zu provozieren, ob das jetzt heute das Zentrum für politische Schönheit oder Femmen oder wer auch immer ist.
Also glauben Sie, dass der Ausländercontainer in der Form heute gar nicht mehr möglich wäre?
In der Form wäre auch nicht effizient. Also man müsste was Zeitgemäßes finden, was die Leute auch wirklich abholt. Also der Container hat ja auch funktioniert, weil er eben nicht nur dieses, wie man im Englischen sagt, das Preaching to the Converted war, dass er nicht so ein klares Zielpublikum hatte oder so ein Meinungsmessianismus, der nur die eigene Parteiseite befriedigt, sondern er sollte alle Leute ansprechen oder schafft es auch, weil er sich jetzt nicht irgendjemanden verpflichtet hat. Und das war das Schöne, Eigenwüchsige an dem Ganzen, warum es auch funktioniert hat und viele politische Aktionen seitdem und davor nicht funktioniert haben.
Ich habe noch mal eine Frage speziell zu dem medialen Charakter. Wie Sie jetzt eben schon gesagt haben, im Internet konnte man einfach so als Privatperson darüber entscheiden, welcher der Asylsuchenden abgeschoben werden soll und welcher nicht. Und bereits am ersten Tag kam es zu mehreren Serverausfällen, weil so viele Menschen die Seite besucht haben bzw. besuchen wollen. Jetzt muss man ja bedenken, dass das Internet im Jahr 2000 noch eher Neuland war. Jetzt so, wo man ohnehin durch die sozialen Netzwerke die Chance hat, sich öffentlich zu äußern und auch sich öffentlich rassistisch oder auch antirassistisch zu äußern, glauben Sie, dass der Andrang da heute ein anderer oder ein ähnlicher wäre?
Es kommt darauf an, wie gut es aufgestellt wird. Es kann noch massiv mehr sein. Es war ja eine Wechselwirkung zwischen Realität vor Ort, Massenmedien, also jetzt Zeitungen, Fernsehen, Word to Mouth und das Internet, jetzt sage ich mal, als weltweiter Multiplikator. Das ist natürlich heute wesentlich größer, beziehungsweise hat man ja auch gesehen bei jetzt zeitgemäßen viralen Geschichten wie eben MeToo, wo ich auch in einem Nahbereich war, also wie das auch innerhalb von wenigen Tagen explodiert ist auf Millionenhöhe. Also ich glaube, Möglichkeiten gibt es dazu genügend und man muss es nur sehr intelligent angehen, wie man diese ganzen Komponenten abholt. Aber jetzt sage ich mal Aktionen oder jetzt künstlerische Schockelemente, um die Leute wieder aus diesem, sage ich mal, von Hass und Parolen getränkten Alltag und diesem ganzen Opfergedanken und ich muss mich jetzt irgendwie durchsetzen und werde unterdrückt durch die Umstände, also da muss man die richtigen Botschaften und das richtige Event auch finden, um es zu kanalisieren. Das hat ja in Österreich damals durch diese, sage ich mal, Zerstörung des Tourismusbildes an der Wiener Oper wunderbar funktioniert, weil die Leute einfach in einem Kessel gefangen waren und agieren mussten und sich das durch Internet und Zeitungen und TV ausgebreitet hat. Heute bräuchte man auch wieder einen realen Anlass, aber müsste sehr geschickt sein, oder weil man mit viel, viel mehr Kanälen arbeitet, als es damals war. Also damals hatten wir ja wegweisend funktioniert, weil wir da zumindest 1 Million Menschen in dieser Pionierzeit des Internets treffen konnten. Und heute wäre das natürlich ein Vielfaches mehr, wenn es funktioniert. Aber das weiß keiner.
Der Container ist ja jetzt schon mehr als 18 Jahre her und würde eben auch in dieser Form nicht mehr funktionieren, so wie Sie es gesagt haben. Aber trotzdem wird der Film immer wieder gezeigt. Was kann man denn trotzdem daraus noch ziehen für die Zukunft? Was kann man denn Wegweisendes aus diesem Film ziehen?
Das, was den Container jetzt so zeitlos macht, ist, weil es politischer Aktionismus war, der nicht politisch ausgerichtet war. Es war keine Propaganda. Es war ein Punkt, wo man Leute mit sich selbst eingesperrt hat und sie mit ihren eigenen hässlichen Seiten konfrontiert hat. Die da jetzt Fremdenhass ist, die ja immer auch, hinter der immer auch die reale Angst steht. Mittlerweile sind wir am Punkt in der Gesellschaft, wo man quasi wie ein Lemming nur noch Parolen in irgendeine Richtung ausblafft und wo man generell keinen Punkt des Andockens hat. Und das hat der Container damals geschafft, einmal rechts wie links wie Mitte zusammenzubringen in ein Pit, um mit sich auszukämpfen. Insofern hat er ja was gesellschaftlich sehr Positives bewirkt in der kleinen Möglichkeit, die Kunst hat. Mittlerweile ist das eben viel komplexer, weil die Leute immer mehr oder sag ich mal die verschiedenen politisch-ideologischen Zielgruppen immer mehr in sich und ihren kleinen Bläschen abgeschlossen sind und mit allem Hass und allem Kommunikationsunwillen gegen das oder den anderen vorgehen. Also das betrifft auch rechts wie links. Und da kann es durchaus inspirierend sein, Leuten es mitzugeben, wieder aneinander anzudocken und es konstruktiver auszufechten.